Piratensender Powerplay. Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira El-Wassil und Friedemann Karik.
So, auch wenn es angesichts der Murmeltiertag-Realität da draußen vielleicht ein bisschen unwahrscheinlich klingt, wir versichern euch, eine neue Woche ist zu Ende und damit herzlich willkommen zum Piratensender namens Powerplay. Und wie immer an meiner Seite das personifizierte gute Karma, euer persönliches Podcast-Nirvana. Hier ist Samira Confuzio El-Wassil. Habe ich Confuzio gesagt? Entschuldigung, Confuzio. Ich wollte Confuzia sagen natürlich.
Ach so.
Entschuldigung, da war... Wie es mit dem Gendern geht bei mir im Kopf alles drunter und drüber. Das kriege ich nicht mehr verarbeitet hier mit den Kapazitäten durch die Datenübertragung. Der ist natürlich Samira Confuzia. Confuzia, was ist denn los? Samira Confuzia. So, jetzt könnt ihr alle zu Hause jetzt mal kurz üben. Samira Confuzia El-Wassil. Super. Das ist ein schwieriger Name. Sag du mal, kannst du es sagen?
Samira Confuzia El-Wassil.
Ah ja, da ist die ausgebildete Sprecherin, ist da mir einfach überlegen. So, aber das ist sie jetzt. Punkt.
Das ist so ein schöner Künstlername, dass ich wirklich ernsthaft in Erwägung ziehe. Andererseits, wenn ich den jetzt annehmen würde, wäre es natürlich so ein bisschen Theodorn-mäßig. Ne? Also.
Ja, ich wollte gerade sagen, bitte mit Nein. KünstlerInnen-Namen. Nein. Ganz vorsichtig, bitte.
Seinen Geist kann man leider nicht vermieten, sonst müssten wir natürlich auch für diesen Podcast einen Mietpreisdeckel einführen. Und würde eine Frau melden, dass sie ein mysteriöses Croissant in einem Baum gesichtet hat und die Polizei rufen, es wäre gar kein mysteriöses Croissant, sondern ein fabelhaftes Tier, das sich dort versteckt, nämlich Friedemann Karik.
Hast du mich gerade mit dem Croissant verglichen? Ich habe alles erreicht.
Mit einem mysteriösen Tier in einem Baum, das so mysteriös ist, dass Menschen dich für ein Croissant halten. So rum.
Also für ein croissantartiges Fabelwesen, das bin ich. Vielen, vielen Dank, Samira Confuzia. Ich habe schon angedeutet, es sind Dinge passiert diese Woche, aber irgendwie auch nicht. Und deswegen haben wir uns überlegt, wir machen heute wieder mal ein bisschen was anders. Wir sprechen zwar über das da draußen und über die Woche und was gerade so passiert, politisch, gesellschaftlich, aber wir stellen uns nur die ganz großen Fragen, oder?
Genau, richtig. Denn wir haben diese Woche wieder eine Art Wartewoche. Also das Infektionsschutzgesetz ist jetzt für eine Umsetzung einer bundesweiten Notbremse zwar in Gang gebracht worden, aber heute findet erstmal die erste Lesung statt und am Mittwoch findet dann die zweite Lesung statt und dann schauen wir mal, wie wir so weiterverfahren. Und dementsprechend, um diese Wartezeit mehr oder weniger zu überbrücken, wollten wir ein bisschen aufzoomen und auf den ganzen Prozess oder das ganze Prozedere schauen aus einer sozionarrativen Sicht. Meint, was genau hat dazu geführt, dass wir uns speziell in Deutschland mit kollektivistischen Konzepten schwer tun, die uns bei der Bekämpfung einer Pandemie helfen würden. Ich weiß nicht, warum ich nachweislich sagen wollte, aber es klingt immer wissenschaftlicher, wenn man noch dazu sagt, nachweislich helfen würden.
Ja, es klingt super. Und wir betrachten das natürlich, wie du schon gesagt hast, durch unsere spezielle Brille, die ihr ja schon kennt und hoffentlich mögt. Man muss dazu natürlich sagen, wenn wir jetzt gleich eine Stunde über die ganz großen Erzählungen der Pandemie mal wieder, die Deep Stories verschiedener Nationen und Kulturen im Vergleich sprechen, dann glauben wir natürlich nicht, dass die Welt sozusagen magisch nur nach Geschichten funktioniert. Mhm. Es hat natürlich speziell in Deutschland auch noch ein paar andere, vielleicht auch handfestere Gründe, warum die Pandemie in diesen 14 Monaten so gelaufen ist, wie sie gelaufen ist. Stichwort Föderalismus, Bürokratie oder Reformstau oder mangelnde Digitalisierung. Das wollen wir damit gar nicht alles in Abrede stellen. Wir beschäftigen uns aber hier ja oft eher mit kulturwissenschaftlichen Ansätzen beziehungsweise mit narrativen Ansätzen, mit kommunikativen Ansätzen. Und da liegt eben der Fokus drauf. Und wir glauben, dass sozusagen eine unselige Mischung aus einer ganz speziellen Art von Identitätskonzept, was im sogenannten Westen und besonders in Deutschland vorherrscht und vor allem einer historisch gewachsenen deutschen Reaktanz gegenüber allem Kollektiven, dass die für Deutschland nochmal besonders wichtige Faktoren waren und wir uns deswegen, nachdem wir vor einer Woche über die beliebtesten, schlimmsten, hässlichsten Narrative der Pandemie in Deutschland gesprochen haben, so was Samira meinte, der Aufsumm, jetzt schauen wir mal, welche Art von Geschichten erzählen wir uns denn in Deutschland oder im Westen über uns selbst und über die Gemeinschaft und über die Definition des oder die Rolle des Individuums in der Gemeinschaft, gerade auch im Vergleich zu anderen Kulturen und vor allem, wo kommt das her? Mhm. Das ist ja nicht vom Himmel gefallen, wie wir uns verstehen, wie wir Gesellschaft verstehen, sondern das hat eine lange Geschichte. Stichwort alte Griechen und frühes Christentum und einen kleinen Schwenk nach Fernost zum chinesischen Universismus und Konfuzius und so weiter machen wir auch. Das heißt, wenn wir sagen, die ganz großen Fragen diese Woche, seid froh, wir werden nicht sprechen über diese Menschen, die sich jetzt comicartig versuchen, irgendwie aneinander hochzuarbeiten, um Kanzler zu werden. Das ist schon mal die gute Nachricht. Wir sprechen auch nicht über die unselige Notbremse und über das Wartezimmer, in dem eine ganze Nation gerade sitzt. Und wie fangen wir an, Samira?
Der aufmerksame und fleißige und treue Zuhörer ahnt vielleicht auch schon, dass wir ein paar Schwenke Richtung Deep Story nehmen werden. Deep Story, nochmal als Erinnerung, das ist die soziologische Selbsterzählung einer Gesellschaft. Also die Geschichte, könnte auch sagen, das liebevoll das Märchen, das sich eine Gesellschaft über sich selbst erzählt, um überhaupt als Gesellschaft funktionieren zu können. Und jede Gesellschaft hat verschiedene Deep Stories. Eben die amerikanische ist vom Tellerwäscher zum Millionär, die französische ist einer für alle, alle für einen. Und wir würden, glaube ich, tatsächlich den Versuch wagen, die Deep Stories der Deep Stories zu ergründen. Und dafür müssen wir, und dieser ganze Anlauf nur, um anzukündigen, warum wir jetzt mit den Griechen anfangen.
Ah, genau. Ja. Was wir noch vergessen haben, da muss der Chefin direkt reinkriegen. Wollen wir jetzt schon unsere These schon, wollen wir noch anteasern sozusagen die Lösung all dessen, weil wir sprechen darüber nicht, weil wir es so toll finden, ganz viele Fremdwörter zu benutzen, das auch. Aber wir wollen ja sozusagen, wir versprechen ja am Ende, nachdem wir uns da so ein bisschen durchgearbeitet haben, auch zu erklären, was sozusagen, wie soll ich sagen, was wäre die Lösung? Also was wäre eine bessere Art, Gesellschaft zu erzählen in der Pandemie? Und da wollen wir nochmal nach Neuseeland schauen.
Richtig? Richtig, genau. Neuseeland ist unser Staffelfinale.
Sehr gut. Perfekt. Dann haben wir jetzt wirklich alles einmal auf die Speisekarte geschrieben und starten mit Folge 1. Die alten Griechen. Oder eigentlich mit Folge 0 nochmal kurz die vormodernen Erzählungen, bevor die alten Griechen das Tablett dieser Geschichte betreten, oder?
Genau, richtig. Wir haben ja eine sehr lange Tradition des Geschichtenerzählens und viele Anthropologen und Kognitionswissenschaftler sagen sogar, wir erzählen eben so sehr und so lange Geschichten, dass wir im Grunde genommen Homo narrans sind. Also nicht im Gegensatz zu Homo sapiens, die rational denken, sondern wir tatsächlich so lange in Geschichten erzählt haben, dass wir schon in Geschichten denken oder dass wir kognitiv und neurologisch dazu angehalten sind, immer in Chronologien und Abfolgen von Ereignissen und Problemlösungserzählungen sozusagen zu denken. Und die alten Geschichten waren natürlich davon geprägt, zu zeigen, wie wir in freier Wildbahn irgendwelche Probleme gelöst haben und anderen nachfolgenden Generationen als akkumuliertes Wissen zu vermitteln, wie man diese Probleme in freier Wildbahn lösen kann. Einfach durch erzählerische Inszenierung und Demonstrationen dessen, wie es jemand vorher schon erfolgreich gemacht hat. Und das waren dann meistens eher in Richtung Jagd- und Sammlungsgehende Geschichten. Ganz banal dann und Schöpfungsmythen, so. die versucht haben zu erklären, woher die Dinge kommen. Also woher kommt die Landschaft, woher kommen die Berge, woher kommen die Sterne. Und da in der Anlage natürlich schon drin gewesen, jede Form von mythologischer Erzählung, Mythen und dann später im nächsten Schritt religiöser Erzählungen. Also wir erzählten uns Geschichten, um uns die unwirkliche Wirklichkeit erklären zu können, um Sinn zu stiften und um anderen zu zeigen, wie man richtig lebt, wie man vorbildlich lebt oder wie man erfolgreich überlebt. Und diese vormodernen Erzählungen, die der Jagd, die der Sterne, die des Feuers, sind dann langsam übergegangen in elaboriertere Handlungen darüber, wie zum Beispiel sozialdynamische Sachen passieren. Der Gilgamesch-Epos zum Beispiel ist so eine Brüderfehde im Grunde genommen. Es ging auch viel um Rivalitätsgeschichten, um Ansprüche, Herrschaftsansprüche. Also warum hat deine Herrscher das Sassanidenreich und dann Ansprüche erhoben auf Erde und Volk, das sich dort befindet? Mhm. Weil er eben der stärkere Krieger war oder der mächtigere König oder der Auserwählte. Das heißt, sind dann übergegangen eben in eher kompetitive Erzählungen, die aber auch Familiendynamiken nachgezeichnet haben. Dementsprechend, wenn man ganzen mythologischen Erzählungen, Gotterzählungen nachzeichnet, dann stellt man fest, das ist oft eine Soap, weil irgendwer eifersüchtig ist auf irgendwen anders und in Wirklichkeit verliebt ist in Gott XY, wurde dann eine Rache ausklamüsert von Göttin und so weiter. Und das findet man kondensiert, diese Form von Kompetitionserzählungen. Also jemand muss es schaffen, muss sich aus Fängen des Schicksals befreien mit Entschlossenheit, Widerständigkeit und im Grunde genommen mit der Idee, dass er der Beste von allen ist und deswegen auch der Held sein darf und deswegen am Ende auch die Sachen verdient, die er gewinnt sozusagen in der Erzählung, findet man am deutlichsten in der griechischen Erzählung. Also die dann schlussendlich auch später unsere europäischen Erzählungen geprägt hat. Der Mensch als Champion, als Individuum, der alle überragt in seiner Leistung und in seinem Verdienst und in seinem Heldenhaftsein. Und performative Ausführungen dieser Idee sind zum Beispiel ganz banal die sportliche oder der Fokus auf die sportliche Leistung der Menschen im antiken Griechenland, eben das Ausführen von Olympischen Spielen sozusagen, die Arbeit im Gymnasium, die Selbstoptimierung, die es da ja dann auch schon gab. Und wahnsinnig spannend hierbei ist, dass der Geschichten- und Mythenforscher und auch Autor Will Storr in seinem Buch The Science of Storytelling ausgemacht hat, dass vor allem im antiken Griechenland diese Idee der Selbstständigkeit und auch der Individualausrichtung auch topografisch bedingt war. Also er meinte, dass im Grunde genommen dieses kluftige Küstendesign sozusagen der Landschaft natürlich bedingt hat, dass die Menschen erstmal schauen mussten, wie sie alleine vorankommen, wie sie alleine Erfolg haben, im Gegensatz zu Gesellschaften, die auf einer großen, flachen Ebene kollektivistisch zum Beispiel Landanbau betreiben konnten. Das heißt, rein topografisch bedingt war es sinnvoller, erstmal die eigenen Stärken herauszukehren und selbstständig zu werden im zweifachen Sinne und dann Öl zu pressen, Fische zu fangen, jagen zu gehen, die Sachen zu verkaufen und so weiter. Und du hattest eben schon das chinesische Narrativ angedeutet, das nur um einen Kontrast zu setzen, um seine These zu unterstützen. In China der Reisanbau oder die Agrikultur im Allgemeinen bedingte sehr viel Interdependenz und Kooperation, sehr viel Gruppendenken, sehr viel und das täglich. Und da hat es dann keinen Sinn gemacht, Erzählungen zu fördern, die das Individuum groß voranstellen, weil das nicht hilfreich war für die Erfüllung der Aufgaben oder für die Lösung der Probleme, wenn es eben gruppenbezogene Probleme waren. Und darum ging es im Endeffekt immer um Geschichten. Sie waren immer Werbung oder eine Form von PR dessen, was hilfreich in dem Moment, zu dem Zeitpunkt für die Gesellschaft, in der sie entstanden sind, war. Natürlich, und das ist ja auch eine Bisse zu sagen, also unsere Geschichten vermitteln die Werte, die wir teilen, damit wir als werteorientierte Gemeinschaft nach diesen Werten besser funktionieren können oder gut funktionieren können oder funktional sind überhaupt. Aber wenn man das eben vor den Kontext von Zeit und Ort und dann tatsächlich buchstäblich auch Topografie setzt, dann leuchtet einem ein, warum eben manche Geschichten an manchen Orten, in manchen Geografien sich anders entwickelt haben, weil sie einfach andere Schwerpunkte hatten dessen, was sie glaubten, was wichtig ist für dann zum Beispiel zum Zeitpunkt die Griechen. Und dieser Wettkampfgedanke bei den Griechen, gekoppelt eben mit der Vorstellung, dass jeder dementsprechend auch die Möglichkeit haben muss, sich vor dem Einfluss der Götter durch Heldentum befreien zu können, ist im Grunde genommen ganz, ganz frühe Ausprägung von jeder ist seines Glückes Schmied, ist eine ganz frühe Ausprägung vom Tellerwäscher zum Millionär. Also du bist als Mensch nicht einfach Opfer der Intrigen und Fäden und des Schicksals, die Götter die ganze Zeit erspinnen, bist nicht in diesem gewobenen Geschichtennetz gefangen, sondern du kannst versuchen, dich als Einzelner irgendwie da mit Schwert und List rauszukämpfen. Oft endet es dann aber doch in einer Tragödie und dementsprechend haben Griechen natürlich nicht nur eben die rein heroischen Geschichten geprägt oder die Ilias oder eben die Komödie, sondern natürlich auch die Tragödie, um zu zeigen, am Ende gewinnt dann doch das Schicksal. Am Ende, zum Beispiel Ödipus ist so ein ganz prototypisches Beispiel dafür.
Perfektes Stichwort, weil von Ödipus wollte ich auch erzählen. Mhm. Ich die Geschichte jetzt kürzlich nochmal angeschaut habe und es ist wirklich erstaunlich, wie viel auch vom heutigen, also ganz präsenten Geschichten erzählen, dieser krimiartige Spannungsplot von König Ödipus vorwegnimmt. Das ist das eine, nämlich in dem Ödipus bekommt ja eine Vorhersage, eine Prophezeiung, wenn er, und da trifft es sich auch mal wieder mit dem Heute, wenn er eine Seuche in seinem Königreich beenden will, dann muss er einen Königsmörder finden. Also er wird sozusagen zum Detektiv gemacht in seinem eigenen Reich als guter Herrscher und geht dann auf die Suche nach diesem Königsmörder und puzzelt sich sozusagen so die Indizien zusammen. Und in einem großen Plot-Twist, den man, glaube ich, spoilern kann, weil wir die Geschichte alle kennen, kommt am Ende raus, er war es selbst. Mhm. Er hat, ohne es zu wissen, seinen Vater erschlagen und seine Mutter geheiratet. So, die Details können alle jeder für sich nachlesen. Und so findet Ödipus, der tragische Held dieser Geschichte, am Ende auf eine doppelte Art sich selbst. Und das ist so eine prototypische Heldenreise, auf die Ödipus geschickt wird, die aber durch die Vorbestimmung, an die die Griechen auch glaubten, sehr tragisch eben auch enden kann. Und da ist eine doppelte Begrifflichkeit wichtig. Denn bei allem Individualismus, den die Griechen also auf eine revolutionäre Art sehr, sehr früh, 500 vor Christus schon entwickelten, nämlich das Individuum anzusehen eben als die mächtige Instanz und, wie du gesagt hast, nicht unbedingt die Götter oder den Staat, oder wodurch ja überhaupt eine Idee der Demokratie erst entwickelt wurde, weil es die Staatsform ist, logischerweise, in der das überhaupt möglich ist, dass freie Bürger sich in irgendeiner Art selbst verwirklichen, zumindest die Männer damals, und das eben nicht 90% oder 95%, wie sonst in feudalen Ständegesellschaft, mehr oder weniger leibeigen war, sondern dass nur 5% leibeigen war. Das war schon für diese Zeit der Tyrannen und der brutalen Unterdrückung, die ja auch noch zwei Jahrtausende mindestens länger angehalten hat, waren die Griechen da oder Athen damals schon revolutionär. Und Ödipus passt da so sehr gut dazu, dass sie trotzdem natürlich daran geglaubt haben, dass jeder Mensch etwas hat, was sie den Daimon nannten, also das griechische Wort für ein Geisteswesen. Später dann im Christentum wurde es dann zu dem Dämon, der vom Teufel geschickt wurde oder der des Teufels ist und der einen Menschen besitzt oder von dem man besessen ist. Also das wurde erst später so ganz eindeutig negativ konnotiert. In der griechischen Philosophie, vor allem bei Aristoteles, waren diese Geisteswesen, diese Dämonen, erstmal wertfrei. Es gab gute und schlechte und jeder Mensch besaß eben einen ganz persönlichen Daimon. Nur einen. Und der personifizierte sozusagen metaphysisch das Schicksal eines Menschen. Also ein Lebensverhängnis, dem man nacheifern sollte. Das war schon sozusagen, es wurde einem schon herangetragen, so wie Ödipus eben diese Prophezeiung bekam. Aber man musste nicht unbedingt. Also man konnte sich auch dagegen entscheiden. Und das ist ja auch interessant. Also dass man glaubt, es gibt eine Vorsehung, aber der Mensch hat schon noch ein Wörtchen dabei mitzureden. Und nur wenn das alles, wenn man sozusagen das Leben nach dem Daimon lebte und der dann, bei Platon ist es dann sehr poetisch formuliert, dass der Daimon den Menschen bis hinter die Schwelle des Todes führt und in das Reich der Toten. Und wenn man zusammen mit seinem Daimon das ganze Leben gegangen ist, bis über den Tod hinaus, dann ging alles in Erfüllung und dann nannte man diesen Zustand oder ja, diese Erzählung des eigenen Lebens dann Eudaimon, also von gutem Geist sozusagen. Und ein super Beispiel dafür, um das so zu verstehen, ist einerseits Ödipus, aber ein bisschen besser ist fast noch Achilles, der eine griechische Held, Halbgott, der die Kontrolle über seine Geschichte gewinnt oder ausübt. Und der sich bewusst dafür entscheidet, zwischen den Vorhersagungen zu seinem Leben, entweder er sollte ein langes Leben haben, aber ein unaufgeregtes, von dem niemand mehr danach erzählt, aber er wird in Frieden altern und dann als alter Mann sterben, oder er stirbt jung und erreicht aber durch seine Taten unsterblichen Ruhm. Und wir können jetzt alle nochmal fragen, wer war nochmal Achilles? Denkt mal kurz an Brad Pitt in Troja, wo wir auch nochmal kurz anmerken können, dass genau dieser griechische Frühindividualismus zum ersten Mal auch ein Körperideal gezeigt hat. Deswegen hast du völlig richtig schon auf die Ertüchtigung und auf den Sport hingewiesen, weil man nämlich da zum ersten Mal geglaubt hat, und heute glaubt man das ja in vielen Gesellschaften auch noch mehr oder weniger explizit, dass schöne, wohlgeformte, sportliche, athletische Menschen auch die besseren Menschen sind, die näher an ihrer Bestimmung sind. So, Cut, heute Instagram. Und Achilles, und deswegen war Brad Pitt damals schon eine ganz gute Besetzung, so ist die absolute idealtypische Verkörperung genau dieser Werte. Und deswegen kennen wir auch den Begriff Achilles Ferse. Er war ja unverwundbar am ganzen Körper, außer an der Ferse, wo seine Mutter, die Meeresnymphe Thetis, ihn in den Unterweltfluss Styx gehalten hatte, um ihn unverwundbar zu machen. Aber er hatte eben diesen einen Marke sozusagen. Mhm. Und dann ist er in den Trojanischen Krieg gezogen. Die Mutter hat noch versucht, ihn zu verstecken. Es hat alles nicht so gut funktioniert. Odysseus, der Schlaue, hat ihn nämlich dann trotzdem entdeckt. Und dann starb sein Freund Patroklos in der Schlacht. Und dann kam der Zorn des Achilles, ganz berühmte Stelle aus der Ilias. Ja. Also seine Motivation, dann nochmal in diesen entscheidenden Kampf gegen Hektor, den größten Helden der Trojaner, zu ziehen, ist eben, dass sein Freund stirbt. Das ist dann festgehalten in dem Epos. Und dann tötet er Hektor in dem größten Zweikampf dieser langen Belagerung und wird aber dann vom Pfeil des Paris, den der Gott Apollon genau dorthin gelenkt hat, an der Ferse getroffen und getötet. So. Mhm. Und damit ist sein Daimon in Erfüllung gegangen. Und er ist konserviert in den homerischen Sagen dieser Lebensgeschichte. Und wir sprechen heute noch über Achilles. Jetzt gehen wir mal davon aus, es gab ihn. Ja, dann ist er wirklich unsterblich geworden in dieser Geschichte. Und vor unser aller Augen, auf den Bühnen unserer Bewusstsein, auf denen er immer wieder auftritt, ist sein Eudaimon erfüllt. Und diese Philosophie von Identität und Selbst und wie wichtig dafür eine Narrativisierung des Selbst auch ist, hat ganz lange noch Philosophinnen beschäftigt, unter anderem Hannah Arendt, die diese Unterscheidung von Daimon und Eudaimonie sich sehr genau angeschaut hat und eben sozusagen eine Identitätskonzeption daraus entwickelt hat, dass die wahre Identität eines Menschen in der Lesart, die ist sichtbar und mitteilbar oder die wird sichtbar und mitteilbar, wenn er sozusagen nur seiner Bestimmung nahe genug kommt, wenn er nahe genug bei sich ist. Und da merkt man schon an den Formulierungen, da sind wir gar nicht so weit weg heute im Achtsamkeitsdiskurs, im Bewusstheitsdiskurs sozusagen, wo es immer darum geht, bist du selbst, ne? Bist du authentisch an deiner Energie, dann merken das die anderen. Du selbst stellst das vielleicht gar nicht so fest, aber durch die Rückmeldung, durch die Resonanz wird dir das dann gespiegelt und dann kannst du sagen, okay, dann bin ich irgendwie in Harmonie mit dem, was ich sein soll. Man könnte also auch sagen, der Daimon jedes Menschen ist sein oder ihr Narrativ, was auf die Ausagierung und damit Erzählung wartet und dadurch in den Geschichten, die andere Menschen dann erzählen, zu etwas Unsterblichem gerinnt. So viel zu den alten Griechen.
Das ist so ein wunderschöner Schlusssatz und er erinnert mich natürlich oder er leitet direkt die zweite Erzählung ein oder die zweite Art zu erzählen ein, die für das europäische Abendland sehr wirkmächtig und sehr prägend war und natürlich durch Religion verbreitet worden ist, nämlich die christliche Erzählung des Leidens und noch genauer die protestantische Erzählung der Leistungserbringung durch eine Form von Demut und Selbstaufopferung. Und diese beiden Stränge, also sozusagen das individuelle Moment der griechischen Erzählung, der Champion als Held und der Leidende als Held aus der christlichen Erzählung, das sind zwei Erzählungen, die super relevant werden für erstens die Deep Story der USA, aber auch für die Selbsterzählung und die Narrative der USA während der Pandemie. Und darauf kommen wir gleich. Aber vorab lass uns noch kurz uns selbst mit einer neunschwänzigen Schlange geißeln und in die Tiefen der Selbstaufopferungsideen der christlichen Erzählung kommen. Dort ist der Schwerpunkt natürlich die Demut in Form der Unterordnung vor Gott, auch die Vorstellung, auserwählt zu sein. Also gerade im Protestantischen sind die gesegnet, die am fleißigsten und arbeitsamsten sind, weil das für sie im Diesseits der Beleg ist, dass Gott sie lieber hat als alle anderen und dementsprechend war es sinnvoll, um eine Form von Auserwähltheitsgefühl oder Gottesnähegefühl zu erlangen, sehr, sehr fleißig und arbeitsam zu sein. Und das hatte ja Max Weber, der Soziologe, auch schon rausgekehrt und festgestellt, dass eben ausgerechnet an den Orten, wo Calvinismus herrschte oder wo Protestantismus herrschte, der Kapitalismus am schnellsten florieren konnte. Und das wiederum führt uns eben zu der Wanderung dieser Erzählungen, insbesondere mithilfe der Niederländer, die im 17. Jahrhundert aus Europa migriert waren Richtung USA, weil in Europa wiederum der Calvinismus und der Protestantismus in dieser Form nicht akzeptiert worden ist und sie sich genötigt fühlten, eben in der neuen Welt ihr Glück zu versuchen und dort ihre religiöse Auslegung des Protestantismus ausleben zu können. Und diese beiden Momente, also sowohl ein individualistisches Moment, was eben in der griechischen Erzählung ganz basal vorhanden ist und alle anderen Erzählungen in Europa mitgeprägt hat, welche aber auch also natürlicherweise da ist, wenn wir schon noch einen Schritt vorher gehen und sagen, es waren ja auch oft eben Erzählungen von erfolgreicher Problemlösungskompetenz, das Bezwingen des Mammuts zum Beispiel oder sowas, ist natürlich da auch schon angelegt, dass der Held schlauer, besser, stärker sein muss als die widrigen Umstände, die sich ihm die ganze Zeit bieten. Das heißt, es ist schon sozusagen in unserer Grundart des Erzählens angelegt, dass da ein Held eine Stärke belegen muss. Und da ist es kein Wunder, dass eben diese beiden, ich habe es in Notizen Soziokognitionen genannt, weil es cool klingt und es zum Ausdruck bringt, was passiert, wenn wir eben mit Geschichten Wirklichkeit wahrnehmen. Nämlich, dass wir unsere Gesellschaftenerzählung dadurch ja prägen und dadurch sich die Art verändert, wie wir Individuum und Gesellschaft wahrnehmen und erzählen. So, und diese beiden Momente kamen also dann mit rüber exportiert mit eben den europäischen Auswanderern Richtung USA. Und haben dort eine ganz eigene Form von Selbstwirksamkeitserzählung geprägt, die eine Mischung aus magischem Denken, religiösem Glauben, irrsinnigem Fleiß, Positivismus und Optimismus, weil natürlich Leute, die auswandern, sind auch ein ganz anderes Charakterdispositiv haben, nämlich eins, das von Optimismus geprägt ist, von das kriegen wir hin, das schaffen wir, weil sonst würdest du nicht auswandern, wenn du nicht davon überzeugt bist, dass du Erfolg haben wirst, dort, wo du landen wirst. Gekoppelt mit Vorfinden von Ressourcen, von Land, später dann Gold und Öl, welche diese Narrative natürlich validierten, vor allem diese religiösen Selbsterzählungen des Auserwähltseins. Also stell dir vor, du hast die ganze Zeit diese Vorstellung von ich arbeite hart, ich bin fleißig, deswegen spüre ich, dass ich von Gott auserwählt bin. Ich bin gleichzeitig demütig, ich ordne mich meinem Gott unter, ich leide für ihn, ich bin so strebsam, ich bin ein Vorbild, ein prototypischer Held in der christlichen Erzählung. Und dann werde ich auch noch belohnt mit Goldnuggets und Ölfindungen. Das bedeutet, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Und jeder, der schon mal das Experiment gemacht hat, nicht das Experiment, aber im Alltag erlebt hat, wie er eine Münze in einen Getränkeautomaten wirft und sie kommt unten wieder raus und dann nimmt man die Münze und reibt die einmal an der Seite und schmeißt sie rein und beim zweiten Mal klappt's, wird, glaube ich, nachvollziehen können, was es bedeutet, wenn du irgendeinen Aberglauben hast oder irgendeine Selbsterzählung oder irgendeine Vorstellung von, wie die Welt funktioniert und sie wird immediat, also im selben Moment validiert durch die Wirklichkeit. Obwohl wir wissen, dass das Reiben nichts bringt, obwohl alle Techniker und Ingenieure sagen, das Reiben bringt nichts, es ist einfach nur statistischer Zufall, dass wenn du es zweimal versuchst, das dann beim zweiten Mal einfach geklappt hat, werden wir immer denken, nein, das Reiben der Münze bringt mir dieses Getränk.
Warte mal, wie das Reiben bringt nichts. Was ist das denn? Was ist das denn für ein Quatsch? Natürlich.
Natürlich.
Natürlich, die warme Münze, die wegen der geringeren Reibung flutscht die dann besser durch. Das weiß doch jeder.
Na klar, die abgeschabte Euro 1 ist plötzlich, wird sie vom Gerät viel besser erkannt auf einen Schlag beim zweiten Mal.
Ja, sie ist vor allem, sie wird passender gemacht. Sie hat nicht mehr so viel Kanten. Sie ist quasi weniger Individuum als Münze, sondern sie ist ein bisschen abgeriebener. Und deswegen funktioniert sie besser im System. Und
Idee von Münze.
Ich bin wieder dankbar. Ja, ich bin dankbar für diese Metapher des Münzeinwurfs, weil ich schon sehr interessant finde oder wieder ein gutes Beispiel dafür, wie sehr sich Gesellschaften selbst die Geschichte erzählen oder geben, suchen und anpassen und allen Individuen mitgeben, die in dem Moment, in den geschichtlichen Zusammenhängen, in der Gesellschaftsstruktur einfach für das Individuum in Anführungsstrichen am besten funktioniert, um in dieser Gesellschaft zu funktionieren. Also, ne, wir hatten schon in Griechenland oder bei den alten Griechen, Athen, Stadtstaaten, loser Verbund, muss man viel hin und her fahren, ja, viele Wagnisse, war so eine Abenteurermentalität irgendwie gefragt. Also erzählt man sich die Geschichte vom Menschen als Held, der irgendwie alles erreichen kann, wenn er sich nur traut. Und du hast es gerade eben schon gesagt, die protestantisch-calvinistische Erzählung vom Menschen, der hart arbeiten muss, dann wird er von Gott belohnt und das ist Reichtum. Auf einmal wird nicht zu etwas, ja, irgendwie Anrüchigem, wie man denken könnte, für einen sehr religiösen Menschen, sondern als Beweis dafür, dass er besonders auch religiös richtig lag. Mhm. Also eine Validierung des Ganzen. Das ist ja auch interessant mit dem Aufkommen, ja, von frühkapitalistischen Gesellschaftsstrukturen oder zumindest einem Merkantilismus, muss man irgendwann die ganze Kohle, die man auf gut Deutsch verdient, ja auch wieder in dieses Glaubensnarrativ reinpressen. Mhm. Und so ist das wie ein maßgeschneiderter Handschuh für die Leute, die viele arbeiten. Und man kann noch mal einen Schritt zurückgehen und sagen, wie hat sich denn das frühe Christentum oder das Christentum, wie es das ganze dunkle Mittelalter durch vorherrschend war, vor den Calvinisten, vor den Protestanten, vor der Reformation, vor dieser Weberschen Arbeitsethik und so weiter, warum war das denn so eine Geschichte von Sünde und Leid und Asche zu Asche, Staub zu Staub? Da ging es ja überhaupt nicht. Es war ja eigentlich ein riesiger Rückschritt nach den Griechen, zu sagen, ja, wir kommen alle sündhaft auf die Welt, wir sind alles nur Würmer, ja, eigentlich müssen wir uns nur selber hassen. Das Maximale, was wir noch erreichen können in der katholischen Kirche, ist die Beichte. Ja, vergib mir, Vater, denn ich habe gesündigt. Wenn ich Glück habe, dann sagt eine Instanz, die völlig alleinmächtig ist über mein Seelenheil, vergib mir dann kurzfristig, aber trotzdem muss ich nachher ins Fegefeuer. Also das ist ja schon gegenüber dem athenischen Menschenbild wirklich also eine Schrumpfung. Und die einzige Form von Perfektion ist nicht, dass ich mein Schicksal erfülle oder Heldentate erreiche, sondern Gott. Das einzige perfekte Moment in meinem Leben ist Gott. Ich bin im konstanten Krieg mit mir selber und mit den Sünden und mit den Dämonen und den Diabolismen, die in mir angelegt sind. Und wenn ich Glück habe, dann verzeiht mir Gott all das, wofür ich nichts kann. Und dann fragt man sich ja schon, wozu diese narrative Selbstkasteiung? Also warum gewinnt eine Religion in der fast gesamten damals bekannten, in Anführungsstrichen, sich gerade zivilisierenden Welt so an Bedeutung, die den Menschen so klein macht? Und die Antwort ist relativ leicht, weil das Christentum in dieser Ausprägung noch am ehesten einen Reim auf brutal ungerechte Verhältnisse macht. So in einer feudalen Ständegesellschaft, in der die allermeisten Menschen eben mehr oder weniger leibeigen waren, zu einer kleinen Elite aus Adel und Klerus, wo man jederzeit von Krankheiten dahingerafft werden konnte oder einfach verhungerte oder von mächtigeren Menschen getötet werden konnte oder in irgendwelchen sinnlosen Kriegen, die niemand verstanden hat, verheizt wurde. Also in der ein kurzes Leben voller Arbeit und Beten eigentlich schon ein Privileg war, weil die Säuglingssterblichkeit auch so hoch war und Kinder auch schon als, ja, im Endeffekt Arbeitsressourcen knapp über dem Vieh angesehen wurden. Da braucht man irgendeine große Erzählung, die diese ganzen Ungerechtigkeiten irgendwie verkausalisierte. Und deswegen war dieses Christentum in seiner ursprünglichen Ausprägung so die perfekte Story für diese Sklaverei. Also ich muss im Diesseits alles opfern, weil ich bin schlecht und ich bekomme im Jenseits vielleicht die Belohnung. Und wenn wir heute so ein bisschen überheblich, belächelnd, kulturell arrogant nach Indien schauen und sagen, warum haben die immer noch dieses Kastensystem, was ja ganz klar, das mal scheinen wir ja zu durchschauen, ganz klar nur dazu da ist, dass die unteren Kasten, die heute im Niedriglohnsektor immer noch sind und weniger Rechte haben als die oberen Kasten, dass die stillhalten und dass die nicht aufbegehren. Wir sind ja genauso, wir hatten genau so etwas sehr, sehr Ähnliches. Wir hatten nicht mal die Differenzierung in verschiedenen Kasten. Nur wir haben den Hebel noch metaphysischer angesetzt, weil wir gesagt haben, im Diesseits kannst du sowieso nichts gewinnen, da kannst du nur verlieren, aber im Jenseits wirst du belohnt. Und die Revolution der Reformation dann zu sagen, nein, du kannst im Diesseits schon belohnt werden, ist ja nur vordergründig passiert, damit es den Menschen besser geht. In erster Linie ist es passiert, damit man kapitalistischen Erfolg erklären konnte, dass Leute, die dann eben, wie du es gesagt hast, zum Beispiel nach Amerika ausgewandert sind und da ihr Glück gemacht haben, trotzdem noch gottesfürchtig oder sogar umso gottesfürchtiger sein konnten. Insofern war es einfach nur sehr, sehr geschickte Anpassung eines christlichen Narrativs, was sonst nicht mehr funktioniert hätte.
Und das Interessante an dem christlichen Erzähldispositiv ist also diese Auflösung in Gottesfurcht oder die Unterordnung vor einer Instanz, da einer kosmologischen Entität in Form von Gott. Und das ist alles gekoppelt mit einem Selbstaufopferungs-, aber auch einem Leidensdispositiv. Also wir werden nur Helden oder wir sind Helden durchs Leiden. Und interessant wird es, wenn man diese Schablone der Selbstaufopferung nimmt, die ja an und für sich für das Heldensein gar nicht untypisch ist, weil es eben um eine Form von Rücknahme oder es auch als Nobel gilt, dass der Held sich für die Gruppe opfert, in Anführungsstrichen. Das ist etwas, das man als Heldenzug wahrnimmt. Aber interessant ist, wenn man diese christliche Ausformung dieser Idee, also bis hin zur Selbstgeißelung und zur Buße und zur Unterordnung und zum Leid, vor die Schablone der chinesischen Art zu erzählen legt. Ich hatte es ja vorhin schon angedeutet, die chinesischen Erzählungen haben einfach eine andere soziologische DNA, weil sie, wie du es gerade auch rausgearbeitet hast, vor Ort andere Bedürfnisse hatten, Dinge zu erklären oder erklärbar zu machen. Also während das christliche Dispositiv erklären musste, warum plötzlich sich im Diesseits Erfolge oder Kapital anhäuft und dazu einfach eine Schablone gebraucht wird, zeichnete sich vor allem in der, auch aufgrund der Topographie Chinas, eher gruppenorientierte Erzählungen aus. Also alle Aktivitäten dort in dieser hügeligen Landschaft, die auch sehr fruchtbar war, zeichnete sich dadurch aus, dass Menschen miteinander kooperativ zusammenarbeiten mussten. Das heißt, die Probleme, die gelöst werden mussten, waren nicht Einzelner gegen ein großes Mammut oder ein Achill gegen die Götter, sondern alle zusammen gegen die Widrigkeiten von Trockenheit oder so, die vielleicht die Ernte zum Beispiel in Gefahr bringen konnten. Und deswegen musste das Problem gelöst werden, indem man zusammen ein Bewässerungsprojekt startet. Und diese Notwendigkeit interdependenten Arbeitens und dementsprechend kollektiven Arbeitens führte dazu, dass die Geschichten den zum Helden auszeichneten, der irgendwo hinkam in eine Szenerie, wo es eine Disharmonie gab, ein Missverhältnis von Gleichgewichten oder von Kräften und schaffte durch eigene Rücknahme des Egos ein Gleichgewicht wiederherzustellen für alle. Das heißt, heroisch war im Grunde genommen, die ganze Gruppe zu stärken, nicht durch eine herausragende Leistung oder durch eine überdurchschnittliche Stärke oder aber durch das Leiden, sondern das Herstellen von einem Gleichgewicht zwischen allen Kräften, die dort vorhanden waren. Und das ist eine ganz andere Grundauslegung dessen, was einen Helden zum Helden macht. Also der Held ist hier eben moderierende Instanz. Und es geht hier auch um Demut und deswegen wollte ich die beiden vergleichen. Aber die Demut ist nicht gekoppelt mit Selbstauflösung, sondern sie wird eher wahrgenommen als du bist ein Element von vielen Rädchen, die sich hier ineinander verzankt drehen und du schaffst es, dass sich dann alles mitdreht, aber du bist jetzt nicht wichtiger als die anderen. So, und diese Grunderzählung sieht man natürlich jetzt auch in der chinesischen Soziologie, in der Selbsterzählung, auch in der Politik heute, auch in der historischen, im historischen Wandel des Landes natürlich fortgesetzt. Aber sie führt zu einem anderen Umgang, also ganz wertfrei gesprochen, zu einem anderen Umgang mit Problemen, die sich gesellschaftlichen und gesellschaftspolitischen Problemen, die sich ergeben, wie zum Beispiel bei der Pandemie.
Diese andere Art, das Individuum zu denken, seine Rolle in der Gesellschaft, sieht man vor allem auch einfach an der Struktur von Erzählung, wo wir die griechische Heldensage hatten oder heute das moderne Hollywood-Film und es meistens eine Perspektive gibt oder einen allwissenden Erzähler, Erzählerin und eine klare Gut-Böse-Verteilung, ganz wichtig, und eine klare Sympathie, die bei Protagonisten ist und eine Antipathie gegen die Antagonisten, sind Erzählungen aus dem, vor allem aus dem chinesischen Kulturraum, viel öfters multiperspektivisch und ohne diese klare moralische Verteilung von Gewicht sozusagen. Und das Ziel ist nicht, wie du schon gesagt hast, nicht ein Happy End, sondern eine Wiederherstellung von Harmonie. Und oft muss das Publikum die in Anführungszeichen richtige Lesart oder Antwort selbst zusammenreiben. Also dieses Sprichwörtliche und die Moral von der Geschichte gibt es nicht. Mhm. Weil man sowieso nicht glaubt, dass es die eine wirkliche Antwort gibt. Und das sind typisch konfuzianische Philosophieversprengungen, die man heute noch auch wiederfindet. Und das kann man auch sozusagen nicht nur zurückführen auf die Geschichte oder die Topographie. Also man kann es nicht nur herleiten, man kann es sozusagen empirisch auch noch so ein bisschen erhärten. Und da gibt es zwei, drei sehr, sehr interessante Studien dazu, von denen ich gleich noch kurz erzählen will. Aber zuerst finde ich es nochmal interessant und auch so ein bisschen lustig. Ich habe mir nochmal sozusagen ein bisschen durchgelesen, wer Konfuzius eigentlich war und was er so wollte. Also man sagt ja heute auf das konfuzianische Menschenbild und meint damit, dass man schmeißt da immer so gerne viele zusammen und wir sind, glaube ich, beide jetzt auch keine großen kulturwissenschaftlichen Experten für Asien oder Südostasien oder Sinologen oder so, aber also man kann so ein bisschen differenzieren. Es gibt die großen Lehren, die sich da aber auch sehr ähneln, sind eben der Konfuzianismus, der Daoismus und der Buddhismus. Und Konfuzius als Begründer seiner Lehre war ja auch sowas wie ein Volkslehrer, der als erster im heutigen China, auch zu Beginn der Han-Dynastie, eben nochmal eigentlich wie so ein Knigge aufgestellt hat und gesagt hat, was ist der überlegene Mann und was ist der unterlegene Mann oder Mensch? Und relativ einfach und interessanterweise exakt gegenteilig zu dem Athena-Ideal. Auch ein bisschen später, aber so ne, auf der Stufe der Geschichte ungefähr vergleichbar und auch so revolutionär wichtig für die gesamte Philosophie, auch später der Han-Dynastie und das, was bis heute, ins heutige China, dass Konfuzius gesagt hat, der überlegene Mann zeichnet sich eben dadurch aus, dass er keinen Wettstreit nötig hat. Er wird nicht sein Selbst, seine Identität in irgendeine Kompetition stellen und schauen, ob er besser ist als jemand anderes. Er hat nichts zu erreichen, weil sein perfekter Zustand der Harmonie und der Balance ist ja schon das größte Ideal, was er erstreben kann. Mhm. Und nur der unterlegene Mann, und damit beschreibt er eigentlich den Athener sehr gut, oder auch später dann den US-Amerikaner auf eine Art, der strebt nach Profit. Der will seinen Vorteil, der ist sich des Vorteil, der Möglichkeit eines Vorteils bewusst und der strebt danach und der sucht den Ruhm. Also er will auch davon erzählen, dass er einen Profit gemacht hat. Und das ist schon interessant, wie man so total gegenteilig eigentlich ja, ein Volk erziehen kann. Konfuzius war zum Beispiel auch ein starker Verfechter der Monarchie, weil er gesagt hat, ja, es sollen alle in Balance sein, keiner soll nach höherem streben, also auch nicht nach Ämtern oder nach Macht. Und es soll einfach einen Herrscher geben, also einen auch göttlich, also da sind wir beim Absolutismus, einen göttlich legitimierten Herrscher, den Sohn des Himmels, denn das hat er dann in der Han-Dynastie eben verwirklicht gesehen, da war er auch sehr dafür. Und der soll alle beherrschen und die anderen sollen, ne, so wie du es gesagt hast, gut zusammenarbeiten und das war's. Und das klingt jetzt so luftig immer, wenn man das bis ins Heute durchzieht, aber man kann die Unterschiede, die diese verschiedenen Philosophien wirklich in der Wirklichkeitswahrnehmung der Menschen bis heute noch beeinflussen. Man kann das messen. Es gibt mehrere verhaltenspsychologische Experimente, die sehr, sehr interessant sind, an denen man merkt, wie anders zum Beispiel Chinesinnen versus AmerikanerInnen nicht nur sich selbst und die Welt darstellen oder erzählen, sondern wirklich wahrnehmen. Also man sieht wirklich zwei verschiedene Arten von Welt, wenn man auf das Gleiche schaut. Und da gibt es die berühmtesten Experimente, ist zum Beispiel die, man zeigt Menschen Videos eines Fischschwarms im Aquarium und fragt sie hinterher, was habt ihr gesehen? Und klassischerweise in diesen Experimenten sprechen hinterher, also man hat es mit StudentInnen gemacht, mit amerikanischen und mit japanischen zum Beispiel, und die AmerikanerInnen sprechen viel eher über die besonders auffällig gefärbten Fische oder über die, die besonders sich schnell bewegt haben und von denen sie glauben, die würden irgendwie aus diesem Schwarm herausstechen als Individuen. Und JapanerInnen sprechen viel eher über den Kontext, über den Schwarm, über das Aquarium, über die Umgebung. Und daran sieht man so, sie betrachten das gleiche Bild, sehen aber was völlig anderes, was eben auf diese unterschiedlichen Philosophien zurückzuführen ist. Und das kann man dann eins weiter drehen noch in Fragen von Schuld oder Unschuld oder Verantwortung und Gesellschaft. Amerikanische JournalistInnen tendieren eher dazu, bei einem Mord über die charakterliche Schwäche des Mörders zu referieren und seine individuellen Mängel oder Beweggründe zum Mörder zu werden. Chinesische ReporterInnen hingegen betonen eher die Probleme des Systems um ihn herum und den Kontext des Lebens. Zum Beispiel Isolation von der Gemeinschaft. Hat er kürzlich seinen Job verloren? Hat er familiäre Probleme? Und inwieweit ist die Gesellschaft schuld daran? Also auch da tut man sich schwerer, eine klare Moral zu finden. Und Asiatinnen, das finde ich auch immer wieder interessant, haben Studien zufolge, fühlen sich weniger in Kontrolle über ihre Leben, verlangen aber auch weniger danach als wir Westler, mal generell gesprochen. Weil sie glauben, dass Veränderung und Kontrolle über eine Situation die Aufgabe der Gruppe ist und nicht des Individuums. Und Harmonie wichtiger ist als Freiheit. Und oft umgedreht sozusagen akzeptieren Chinesinnen viel eher, dass man die Möglichkeit hat in der Gesellschaft, dass manchmal jemand ungerechtfertigterweise bestraft wird oder leidet oder zurückstecken muss, damit es der Gruppe besser geht. Was für uns ja, gerade in Deutschland, finde ich, wirklich ganz schwierig zu akzeptieren ist als Individualisten, weil das ist ja unsere grundlegende Idee von Fairness, dass niemand eigentlich in der Theorie zumindest, in der moralischen Theorie zurückstecken muss für die Gruppe, sondern dass man immer guckt, dass eine Last gleich verteilt ist. Und genau in dem Moment spätestens sind wir in der Pandemie. Und die Masken da waren damals ein großes Thema, wo man gesagt hat, so, ne, ich spreche jetzt immer sehr verallgemeinert, der Asiate an sich denkt halt zuerst mal an das Kollektiv und nimmt diese Beeinträchtigung seines Lebens, dieses Opfer in Anführungszeichen der Maske, gerne in Kauf, weil er damit die anderen schützt. Da gibt es gar keine so eine große Diskussion. Und wir brauchen 17 Studien und am besten noch 3 Verordnungen und ein Gesetz, damit wir sagen, okay, wenn alle Nur wenn alle diese Masken aufziehen, dann mache ich es auf. Was zu dem interessanten Fehlschluss geführt hat, dass am Anfang mit den Masken viele ExpertInnen, so gesagt, PolitikerInnen, inklusive Angela Merkel, gesagt haben öffentlich, dass ja, das wäre eine gute Maßnahme, wenn es alle machen, was ja überhaupt nicht stimmt. Also es ist völlig wurscht, wie viel Prozent des Kollektivs diese Maßnahme durchführen. Also wenn 7 machen, dann nutzt es 7%. Aber da zeigt sich schon interessanterweise, dass wir zuerst immer wissen wollen, was bekomme ich dafür, dass ich meine individuelle Freiheit aufgebe? Mhm. Was genau ist da für mich und das Kollektiv drin? Und wenn es nur was Kollektives ist, wie eine Pandemiebekämpfung, die immer erstmal kollektiv funktioniert, dann will ich aber auch wissen, so, wie schlimm ist diese Seuche überhaupt? Ja, machen das alle? Und ist es fair? Und gibt es nicht andere Möglichkeiten? Und im asiatischen Raum, wo das konfuzianische Weltbild, Menschenbild prägend ist, ist es überhaupt nicht ist diese Aufgabe der individuellen Freiheit überhaupt gar nicht so ein großes Zugeständnis, weil man ja sowieso damit auch gar nicht so viel angefangen hätte, wie der Mensch, der eben von dem griechischen Heldenideal eher geprägt ist und denkt, ja, aber wenn ich meine individuelle Freiheit aufgebe, dann kann ich ja gar nicht mehr Held sein. Mhm. Und das ist natürlich eine ganz andere Fallhöhe. Und damit sind wir in der Gegenwart angekommen.
Absolut. Und ich würde noch zwei Sätze zu den Masken sagen und zu dem Unterschied zum christlichen Leidensmotiv, weil es ist ja interessant, dass wir rein theoretisch schon gewillt sind, uns zurückzunehmen, aber nur, wenn wir wissen, dass wir hinten raus was dafür bekommen. Und das ist ja der entscheidende Unterschied. Also, dass du das nur im Tausch, dass du nur bereit bist zu leiden und zurückzustecken, weil dir erzählt wird, dass du dafür aber dann auch eine Belohnung bekommst und dass du dafür belohnt bist, richtig gut zu leiden. Und bei den Masken war es ja interessant, es gab eine nicht repräsentative Umfrage, ich muss sie nochmal raussuchen, wo eben nochmal abgefragt worden ist, ganz zu Beginn, wie die Einstellung zur Maske ist. Und die war zu Beginn der Pandemie nach wie vor gekoppelt mit einer Angst vor Fremdheit. Es wurde als Verstecken, Verschleiern, Abschottung wahrgenommen. Was natürlich vor dem Hintergrund der asiatischen Erzählung in Bezug auf Masken, also eine Form von Rücksichtnahme und Höflichkeit, natürlich diametral anderes Dispositiv oder andere Erzählung ist. Dass man also dem Menschen, der eine Maske trägt, nicht unterstellt in erster Hand, dass er Rücksicht auf andere nimmt, sondern dass er versucht, sich zu verstecken vor anderen oder dass er was zu verbergen hat oder dass er im Grunde genommen was Schlechtes oder Böses tut. Und vor allem die beiden eben das Abendland prägenden Erzählungen, also Christentum und die Athena-Wahrnehmung des Helden, des Heros, wurde dann in der Neuzeit genutzt oder hat sich in der Neuzeit nochmal in der Form ausgestaltet, dass sie pervertiert worden ist und korrumpiert worden ist oder missbraucht worden ist für faschistische Erzählungen. Und das ist interessant, weil er genau diese beiden Momente, die wir anfangs beschrieben haben, eben der Held als der Beste von uns allen, der Champion, der stärker und entschlossen ist als alle anderen, plus aber die Idee der Selbstaufopferung, des Gutseins durch Leiden, durch Martyrium, die Selbstauflösung in einer Demutsgeste vor Gott und dementsprechend eigentlich im Grunde genommen jede Form von Unterordnung vor einer Autorität, die dir Regeln gibt und sagt, aber wenn du dich an diese Regeln hältst, dann wirst du von mir belohnt am Ende des Tages. Diese beiden Stränge zusammen miteinander verwoben ergeben eigentlich das, was der prototypisch ideale Held im Nationalsozialismus war und im Faschismus im Allgemeinen. Also der Mann oder die Frau, die bereit sind, sich für das Land, für das Volk aufzugeben und gleichzeitig entschlossen und stark für die Gruppe zu kämpfen und dementsprechend besser sind als alle anderen Völker in dem Sinne oder alle anderen Gesellschaften. Und das ist im Grunde der Heldenmythos, der gepflegt worden ist, der genau auf diesen beiden Momenten eben basierte, die, wie ich nochmal betonen möchte, eben hier missbraucht worden sind. Und das kann natürlich buchstäblich passieren, indem man eben den Soldaten an die Front geschickt hat und gesagt hat, hier, du musst der entschlossenste und stärkste von uns allen sein, aber gleichzeitig musst du natürlich bereit sein, den Heldentod zu sterben für die Gruppe, für das Kollektiv deines Landes. Aber das erfolgt natürlich auch in zweiter Ordnung eben, wenn man dann die Mütter dazu einhält, eben Kinder zu produzieren, zum Beispiel für das Reich und so weiter. Und politisch, soziologisch und historisch hatte Deutschland einfach zweimal die desaströsesten Erfahrungen mit historischen Gesellschaftskonzepten, die auf das kollektivierende Moment basierte. Also einmal im Faschismus des Nationalsozialismus und einmal in der Diktatur der DDR. Auf zwei verschiedene Arten und Weisen. Im Grunde genommen waren die narrativen Ausprägungen, die darunter lagen, extrem Ähnlich und fast symmetrisch. Also auch in der DDR ging es ja darum, sich der Autorität kollektivistisch unterzuordnen und darin aufzugehen. Und dementsprechend ist heute ein ganz großer Argwohn da, was Lösungsansätze angeht, die eben in die Richtung gehen, wie du es beschrieben hattest, in Bezug auf zum Beispiel die chinesischen Erzählungen, dass man also strukturell denkt oder dass man systemisch denkt, dass man als Gruppe orientiert denkt und so Probleme, die gelöst werden müssen, also aktuell zum Beispiel die Pandemie, als Gruppenaufgabe wahrnimmt. Weil dann sonst immer diese Momente einschlagen, der Argwohn, die Angst, das Misstrauen gegenüber jeder Form von Kollektivisierung. Weil einfach historisch bedingt natürlich schlechte Erfahrungen da sind.
Und genau wegen dieses historisch gewachsenen, aber auch soziokognitiv erklärbaren Argwohns gegenüber dem Kollektiv, glauben wir, dass Deutschland sozusagen, ich würde es mal so sagen, in einem Uncanny Valley landet zwischen dem kapitalistisch-individualistischen Ansatz, den wir ja an vielen Stellen sonst verfolgen, interessanterweise. Also ich glaube, Deutschland ist viel amerikanischer, als wir das immer denken. Und gerade so eine CDU ist in ihren wirtschaftsliberaleren Ausprägungen sehr, sehr, sehr amerikanisch an vielen Stellen, weil sie eben glaubt, das Individuum schafft es schon irgendwie und da wird Verantwortung oft auf die Individualebene abgewälzt und es wird nicht so gerne Sozialhilfe gezahlt und Leistung muss sich wieder lohnen und so, all diese Narrative. Also da ist man gar nicht so weit weg von dem, wie die USA jetzt die Pandemie trotz des katastrophalen Staates unter Trump doch noch ganz gut gemanagt haben. Und da muss man sich auf die Zunge beißen. Aber da ist teilweise Trump auch dafür verantwortlich. Also so für das Schlechte wie für das Gute. Weil auf so ein Problem einfach einerseits hyperindividualistisch, aber auch kapitalistisch zu reagieren, einfach Geld drauf zu werfen, so viel es nur geht, und gleichzeitig aber den Leuten ansonsten die Verantwortung weitestgehend zu überlassen, aber auch so interessante Eingriffe zu leisten, wie dass man einfach, wenn in einer Fabrik Fehler passieren bei der Herstellung des Impfstoffes, dass man sie dann einfach annektiert von Staats wegen und sagt, dann macht das jemand anderes, der es besser kann. Also eine echte Meritokratie, eine Herrschaft der Wirksamkeit und der Kompetenz, um sich zusammen so schnell wie möglich aus der Pandemie rauszukaufen und rauszuleisten. Und das ist was in Deutschland völlig undenkbar wäre, auch weil wir einfach auf einem Teil unseres Staatsgebietes eine sozialistische Diktatur hatten, wo Enteignung gar nicht so lange her ist, sodass wir, man kennt ja den sogenannten Enteignungsdiskurs um Kevin Kühnert und BMW, extrem dünnhäutig sind, was das angeht. Das würde hier nie passieren. Interessanterweise, was für die Kapitalisten in den USA überhaupt gar kein Problem ist, wenn es dem großen Ganzen nutzt, sowas wie Enteignung, wäre in Deutschland niemals möglich. Andererseits, obwohl ja eigentlich die USA mit dem antikollektivistischen Narrativ des aggressiven Antikommunismus aus dem Kalten Krieg eigentlich noch empfindlicher sind, was solche kommunitaristischen finanzpolitischen Instrumente angeht. Und trotzdem in der Pandemie können sie einfach auf Wirksamkeit umschalten. Und wir können es nicht. Wir sind nicht individualistisch, kapitalistisch, marktliberal genug geprägt, um das zu machen. Und auf der anderen Seite sind wir aber auch nicht kollektivistisch, konfuzianisch genug geprägt, um uns wirklich alle zusammen erstmal solidarisch zusammenzureißen und dann zu fragen, okay, was hat es jetzt gebracht? Sondern wir wollen dann trotzdem, wie gute Individualisten, erstmal wissen, ja, aber warum? Warum sollen wir das dann machen? Und das ist sozusagen, jetzt haben wir auch sehr viel Theorie gebracht, sehr viel Anekdoten, aber da ist man wirklich im Heute, in diesem Limbo, in dieser, auch jetzt wieder in diesen Wochen, in denen in den USA extrem schnell geimpft wird, mit viel Geld, und in weiten Teilen Asiens die Pandemie unter Kontrolle ist, wegen wirklich teilweise autoritärer, teilweise demokratisch legitimierter, aber wegen super kollektivistischer, konzertierter Politik, die einfach sehr früh sehr viel dicht gemacht hat und wo die Leute ohne, vielleicht weil sie auch keine Möglichkeit hatten, manchmal aufzugehen, aber ohne, dass das sozusagen in eine Staatskrise führte, akzeptiert haben zum Beispiel, dass sie 2 Wochen in strikte Quarantäne gehen, nur durch einen Kontakt zu jemand Infizierten, was in Deutschland niemals, niemals unter keinen Umständen durchsetzbar wäre. Und jetzt streiten wir über die Ausgangssperren, ob das verhältnismäßig ist, ob das eine autoritäre Maßnahme ist, aber eine Quarantänepflicht war bei uns nicht mal diskutabel. Es gibt nie einen seriösen Politiker, der sich dafür ausgesprochen hat. Mhm. Und da merkt man, dass wir genau dazwischen sind und deswegen so schwer damit zurechtkommen. Und wie ja auch schon oft gesagt wurde, vielleicht durch diesen Mittelweg den schlechtesten Weg nehmen, weil wir sehr viele Tote haben und ein Jahr Lockdown, ohne dass wir da wirklich rauskommen. Und wir haben ja am Anfang versprochen, dass wir nochmal über ein Land sprechen, wo man sehr genau an den Narrativen, also wirklich an den Erzählungen der Gesellschaft über sich selbst und der Pandemiebekämpfung sieht, was sozusagen ein besserer Weg wäre, der für uns auch möglich wäre, den wir aber bis jetzt verpasst haben. Und das ist ausgerechnet am anderen Ende der Welt Neuseeland. Du, wie du es so schön benannt hast, das Schweden der Pazifik. Warum ist Neuseeland das Schweden der Pazifik, Sabira?
Es wirkt von außen, es würden ja einfach so viel richtig machen. Und in Europa ist irgendwie über Schweden so ein Idealvorbild für viele Diskurse und gesellschaftspolitische Wandlungen. Und Neuseeland von außen macht einfach sehr vieles sehr richtig. Und spannend an dem Umgang mit der Pandemie in Neuseeland ist natürlich, unabhängig davon, dass es natürlich eine Insel ist und so weiter und so fort, dass sie es geschafft haben, eine Erzählung in Bezug auf die Pandemie zu kultivieren, die alle drei Erzählstränge, die wir gerade vorgestellt haben, in sich vereinen. Also der Champion, die Kompetitivität, die Selbstaufopferung für ein höheres Ziel oder eine Unterordnung in die Gruppe, aber auch das Herstellen von einem Gleichgewicht durch das Rücknehmen des eigenen Egos. Und das wird vor allem deutlich durch die Erzählung vom Team der 5 Millionen, was in Neuseeland eben geprägt worden ist. Und hier hatte eben Verena Friederike Hasel in der Zeit so einen sehr aufschlussreichen Bericht einfach geliefert. Sie berichtete aus Auckland, ist dort und hat nachgezeichnet, wie dort im Vergleich zu Deutschland eben mit zum Beispiel einem Infektionsherd umgegangen worden ist. Also auch dort strikte Quarantäne, von außen, wie sie es nannte, hysterisch wirkende Maßnahmen, die es dann aber am Ende nicht sind. Also weil irgendwie 5 Infizierte irgendwo aufgetaucht sind, wurde sofort das ganze Land für 2 Wochen wieder in Quarantäne gesteckt. Und es hat sich dann aber ausgezahlt, weil sich herausstellte, dass eben tatsächlich diese 5 weitere Leute infiziert hatten und es konnte sofort eingedämmt werden. Mhm. Und ein Aspekt des Umgangs mit der Pandemie, auch der Kommunikation, und da sind wir natürlich bei einem ganz wesentlichen Faktor, der diese ganzen Aspekte, die du auch benannt hattest, eben kulminieren. Also wie kommuniziert die Regierung der Bevölkerung, wie es jetzt am schlausten, klügsten, sinnvollsten und wirksamsten ist, zu handeln gemeinschaftlich. So, und das haben wir auch schon häufig genug kritisiert, also dass eben es auch Probleme nicht nur in der Erzählung selbst, sondern in der Vermittlung der Erzählungen gibt von Seiten der deutschen Regierung in Bezug auf die Bevölkerung, weil oft eben auch, und da fand ich interessant, dass du gesagt hast, man will auch wissen, warum. Und das finde ich eben auch berechtigt als Wunsch, dass befriedigt werden muss, wenn es eben hier die Notwendigkeit gibt, zu erklären, was bringt mir das jetzt, das und das zu machen, dass zumindest das als basalste Information besser vermittelt werden muss, wenn man schon weiß, dass das Land tatsächlich erzählerisch so funktioniert. Aber nicht mal das wurde ja erbracht, dass zum Teil eben Sachen nicht genau erklärt worden sind, warum sie jetzt gemacht werden. Sie werden nur erklärt, es wurde nur erklärt, dass sie gemacht werden, wie sie gemacht werden, aber nicht, was zum Beispiel eben die Regel bei 50 Kilometern genau bewirken soll und so weiter. Und in Neuseeland gab es einerseits täglich wenn es einen richtigen Lockdown gab, klassischerweise, weil dem zum Beispiel dann irgendwo eine Infektion wahrgenommen worden ist und die Leute alle zu Hause bleiben sollten, bekamen sie eine Notfallmeldung auf ihre Handy-Displays, also auf alle Handys, einen Warnton. Und da war dann der Text zu lesen, wir zählen auf dich. Dort, wo du heute Abend bist, musst du von nun an bleiben. Lasst uns alle unseren Teil dazu beitragen, Covid-19 zu besiegen. Und das Interessante, was für mich so striking war, war einerseits dieses, wir zählen auf dich. Also wir meint einerseits natürlich die Regierung, die den Bürger anspricht, aber im Grunde genommen wir als Land, wir als Gemeinschaft, wir zählen auf dich Einzelnen, dass du deinen Beitrag dazu leistest. Mhm. Also du als Zahnrad mit dazu beiträgst, ein Problem, das nur als Gruppe gelöst werden kann, auch als Gruppe zu lösen, aber wir brauchen deinen Individualbeitrag. Sei einer der Guten, sei einer der Besten unter uns. Alleine das hat schon sehr viel Kraft, obwohl es sehr trivial eigentlich formuliert ist. Das ist ja nicht jetzt irgendwie Shakespeare oder so, aber es ist, hat einfach eine sehr, sehr viel Kraft, die sowohl den Appell als auch die Idee der Selbstwirksamkeit in sich perfekt vereint. Und insgesamt war die Kommunikation von der Premierministerin Jacinda Ardern immer, und du hattest es zum Beispiel auch sehr früh schon benutzt, diesen Satz, verhalte dich so, als hättest du Covid in Bezug auf die Maskenkampagne, was ein total sinnvoller Satz ist. Also wenn jeder sich verhält, als hätte er Covid und das internalisiert und daraus fast eine Art, nicht Spiel, aber schon so eine Art sportlichen Wettbewerb macht. Ich verhalte mich noch besser als alle anderen, wie jemand, der Covid hat. Ich bin noch strikter in meiner Reduktion der Kontakte. Ich trage noch besser die Maske. Ich achte noch mehr eben auf die Abstände. Dann bekommt das plötzlich eine ganz neue Qualität. Es ist nicht, dass der Einzelne bestraft wird mit einem Lockdown, sondern alle beteiligen sich an diesem fast gamifizierten Umgang mit der Pandemie. Und interessant war, dadurch, dass natürlich alle sportlichen Aktivitäten in Neuseeland eingeschränkt oder runtergefahren worden sind, und dazu muss man sagen, Neuseeland ist ein sehr draußiges Land. Also man ist viel am Strand, man macht viel Sport, ist eher eine Gesellschaft, die sich sehr viel draußen befindet, war interessanterweise, dass Sport, wir bekämpfen die Pandemie, eine neue Art oder eine interessante Art, eben den abwesenden Sport zu kompensieren. Also das war dann der Nationalsport. Wir bekämpfen zusammen die Pandemie. Und daher kam dann eben die Erzählung der Team der 5 Millionen. Also das Land besteht aus 5 Millionen Teamplayern. Wir sind alle in einer Mannschaft. Und dadurch war natürlich fantastisch ein Antagonist aufgebaut oder ein Wettbewerbsgegner, nämlich das Virus, das bekämpft werden muss. Und plötzlich hattest du aus Selbstkasteiung oder Selbstopfer oder Selbstreduktion, hattest du die Idee, nein, wir sind alle in einem sportlichen Wettkampf gegen einen gemeinsamen Antagonisten, den wir besiegen wollen, den wir sportlich besiegen wollen. Und das ist ein ganz anderer Ansatz. Also da sind wir eben fast in der chinesischen Erzählung, aber haben auch gleichzeitig das kompetitive Moment aus der Athene-Erzählung und haben natürlich auch Elemente quasi der Demutsgeste, der Rücksichtnahme, der Selbstzurücknahme aus der protestantischen arbeitsethischen Erzählung. Und just saying, also in Neuseeland funktioniert es gerade ganz gut. Klar, es gibt noch andere Faktoren, aber ich glaube, ein Faktor, der bewirkt hat, dass ihnen der Umgang mit der Pandemie eben so gut gelang und gelingt, ist tatsächlich die Art, wie sie erzählerisch damit umgegangen sind und welche Selbsterzählungen sie sich in Bezug auf die Pandemie gegeben haben. Ja, und die haben wir halt nicht. Wir haben, wie du genau gesagt hast, mal ändern wir zwischen einem amerikanischen und einem Nicht-Narrativ und einem deutschen Narrativ, würde ich es jetzt mal nennen müssen, das weder Fisch noch Fleisch ist, weder das eine noch das andere, sondern versucht irgendwie ein Kompromiss zwischen allen möglichen zu sein, was aber in einer Situation, wo du einfach eine klare, wirksame Strategie brauchst, nicht funktionieren kann. Auf Dauer zumindest nicht.
Ich überlege gerade, Neuseeland ist weit weg, sowohl geografisch als was auch die realistische Chance angeht, dass wir einen ähnlich schlauen, hybriden, narrativen Ansatz noch finden. Mhm. Das kann man, glaube ich, vergessen. USA ebenso.
Glaubst du nicht, dass das funktioniert, allen Deutschen eine SMS zu schicken? Hey, we did it! Hey, lass uns gemeinsam. Das
wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Ich glaube, die Hälfte würde einfach ihren Handybetreiber verklagen. als erstes, aus Prinzip. Ich wollte eigentlich gerade laut nochmal darüber nachdenken, ob man eine irgendwie geartete optimistische Perspektive jetzt aus all dem, was wir gesprochen haben, für Deutschland aufmachen kann. Wir haben jetzt lange erklärt, warum es nicht geht. Mir fällt jetzt spontan auch nicht unbedingt was Schlaues ein, was denn gehen könnte, was jenseits dieser verkappten, mit Betonung auf noch nicht explizierten Durchseuchungsstrategie, die gerade also in der Realität einfach passiert in Deutschland, liegt. Also irgendetwas außer den immer zahnloseren Appellen an Solidarität und gemeinsame Kraftanstrengung, die aber in keinster Weise mit entsprechend entschlossener Politik gestützt werden oder überhaupt ermöglicht werden. Mhm. Und dieses Schlingern zwischen individueller Verantwortung und so Kollektivallergie und gleichzeitig Überregulierung von alledem, was helfen würde, zum Beispiel der Impfkampagne, sehe ich jetzt keine wie auch immer geartete Erzählung, die man da jetzt noch für den Frühlingssommer draufpfropfen könnte, die irgendjemand noch glaubt. Mhm. Also selbst wenn man sie hätte, es glaubt doch keiner mehr, die Gräben sind doch schon viel zu tief. Oder wie siehst du es?
Ja, klar. Also das liegt natürlich auch an Vertrauensverlust und an Enttäuschung über ein Jahr hinweg. Eben genau, weil dieses Wechselspiel zwischen dem Annähern in eine Richtung einer Lösungsstrategie und dem Annähern einer anderen Lösung plus eben nach wie vor das komplette Auslassen bestimmter Bereiche und Areale, die bis heute angetastet blieben, was eben irgendwelche pandemischen Maßnahmen anging, hat natürlich dazu geführt, dass jede Form von Neuerzählung oder Neunarrativierung oder nur ein Versuch in die Richtung erstmal für Argwohn und Unglauben sorgen muss und wird. Und verständlicherweise, also ich kann das auch 100% nachvollziehen. Das heißt, die Frage ist jetzt, was machen wir jetzt mit diesem Vakuum an strategieloser Nicht-Selbsterzählung? Also es ist ja jetzt gerade...
Wir nennen es Notbremse. Also, ja. Was ja schon wieder viel sagt, ja, dass das, das vorherrschende Narrativ, was jetzt passiert,
ja,
eines von Alarmismus und sozusagen das trägt in sich schon das Versagen aller Mechanismen vorher, weil die Notbremse zieht man ja erst, wenn alles vorher nicht funktioniert hat und alle vernünftigen Maßnahmen nicht funktioniert hat, dann ist der größtmöglichste Eingriff und das ist unsere Strategie. Das ist unser Normalzustand.
Mhm.
Der Ausnahmezustand als Normalzustand ist in der deutschen Erzählung über sich selbst gerade angekommen.
Mhm.
Ist nicht gut. Aber mir fällt zum Ende dieses Podcasts auch nichts Optimistisches ein. Tut mir leid.
Aber das Interessante der Notbremse ist ja, wie du sagst, sie wird gezogen, wenn nichts anderes mehr geht. Und der Umstand, dass wir schon eingeplant haben. Und das hatten wir auch besprochen, als eben Angela Merkel feierlich das blaue DIN A4-Blatt in die Kamera gehalten hat, dass eigentlich schon alle Notbremsen hätten gezogen werden müssen oder zumindest rote Alarmglocken hätten klingen müssen in dem Moment, wo das Wort Notbremse überhaupt angewandt worden ist, weil es quasi in der Strategie schon davon ausgeht, dass sie scheitern könnte und eigentlich scheitern wird und dementsprechend diese Notbremse als Hintertürchen ja etabliert worden ist. Aber das Interessante ist ja, wie du sagst, dass sie normalerweise gezogen wird, wenn nichts mehr geht. Aber jetzt haben wir ja das Kunststück vollbracht, sie zu ziehen, nachdem der Zug ja schon entgleist ist. Also nicht mal als wir haben es geschafft, wirklich sogar eine Notbremse zu verkacken, um ehrlich zu sein. Also es ist wirklich, wir liegen so im Graben und dann kommt jemand, oh, okay, wir ziehen jetzt die Notbremse. Vielleicht wirkt das ja jetzt noch was. Um auf einer positiven Note zu enden.
Ja, echt?
Ich überlege gerade, ob ich mir irgendwas ausdenken kann.
Mir fällt nichts. Du hast es, dieses Bild war so schön, was du gezeichnet hast. Also schön, hässlich schön. Schrecklich schön.
Ja, aber können wir die Leute wirklich ins Wochenende entlassen mit der Vorstellung darüber, dass sie in einem Land leben, das die Notbremse erst zieht, wenn der Zug schon einfach im Graben, im Abgrund liegt? Ist das nicht super depressiv machend und traurig? Und aber mir fällt leider auch nichts Positives ein.
Das ist tatsächlich so. Ich dachte ja, man könnte einen positiven Ausblick wagen, wenn man eins weitergeht und sagt, wie machen wir das in der Klimakrise? Da dürfen wir das nicht so schlecht machen wie in der Pandemie. Aber da ist ja der deutsche Erfindergeist und auch die Heimatliebe und die Naturverbundenheit vielleicht doch ein Bonus, sodass wir irgendwann auf den Trichter kommen, mhm, mit einer anderen Regierung. Auf jeden Fall zu sagen, hey, wir werden wieder Exportweltmeister und wir bauen einfach die beste grüne Technologie und gehen voran und gewinnen dadurch. Und unser raffgieriger Egoismus, aber unsere Fähigkeit, dann doch vielleicht das ein oder andere zu erfinden, die spielen da zusammen und dadurch gewinnen wir so ein neues Narrativ. Jetzt machen das die USA schon. Biden macht es vor, wie es geht. Und gibt einfach wahnsinnig viel Geld aus. Und dann merken die Leute, dass Geld zu machen ist und dass man Profit machen kann und springen auf. Insofern, ich weiß es nicht. Auch das funktioniert nicht. Aber dann ist es so. Dieser Podcast endet heute wie eine chinesische Erzählung.
Oder eine Ödipus.
Endgültige Antwort. Ja, oder wie Ödipus. Ja, insofern, Abspann.
Der Chor singt und weint. Schönes Wochenende in dem Sinne. Tschüss.
Ja, tschüss.
Ciao.
Du hörst Piratensender Powerplay. Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira El-Wasil und Friedemann Karik. Piratensender Powerplay ist eine Produktion von Powerplay Productions. In Kooperation mit Yin Yang, der unsichtbaren Yogamatte für den diskreten Yogi. Du willst Yin Yang 2 Wochen kostenlos testen? Abonniere diesen Podcast überall und gewinne gutes Karma. Namaste.